Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk. Jonas, weißt du eigentlich, was ich in 2 Monaten, genauer gesagt am 20. Januar 2016, zum 10. Mal jährt?
Ja, hallo David. Zum 10. Mal Januar.
Was war am 20. Januar 2016? Die Zuhörer können ja auch mal kurz in sich reinhorchen, ob sie eine Ahnung haben, was da war.
Also ist nichts Persönliches jetzt von dir, sondern was mit der TSG zu tun hat.
Auf jeden Fall ein Höhepunkt in der TSG-Geschichte, kann man sagen. Und der jährt sich in 2 Monaten.
Aber Januar? Mhm. Ich habe gerade überlegt, irgendwie, keine Ahnung, also ob wir irgendwo eingezogen... haben wir das erste Mal, nee. Champions League gewonnen? Ein Spiel in der Champions League gewonnen? Nee, das war später. War 2018, 19.
2016 gab es, glaube ich, kein Champions League-Spiel oder auch kein Euroleague-Spiel.
Nee, das war ja alles viel später. 2015 war, glaube ich, die Saison, wo Nagelsmann übernommen hat. Dann hat er 2-3 Jahre gebraucht, aber 2016...
Ja, 2016 lief es eigentlich gar nicht gut.
Nee, kannst du mir mal einen Tipp geben? Auf was willst du nur hinaus?
Der Spieler, der unsere Geschichte vielleicht am meisten mitverändert hat, ist zu uns gewechselt.
Ah, Kramaric.
Genau, der ja im Winter von Leicester City kam und erstmal auf Leihbasis. Und in 2 Monaten wird er 10 Jahre hier gewesen sein. Und warum spreche ich das an? Weil wir, glaube ich, am vergangenen Sonntag ein sensationelles Spiel von Andrej Kramaric gesehen haben. Also mir fällt da wirklich fast gar nichts ein, woran ich meckern kann, ne? Auch wieder insgesamt eine starke Laufleistung, gute Zweikampfwerte, aber eben vor allem ein super Tor und eine noch viel bessere Vorlage. Und ja, ich hatte fast so ein bisschen den Gedanken nach diesem Spiel, dass wir dieses Männchen, das direkt vor der Pre-Zero Arena dran ist, eigentlich am 20. Januar 2016 ein bisschen umgestalten müssen und das Gesicht von Kramaric da draufschrauben sollten.
Mit Sicherheit, ja. Obwohl das natürlich auch so Spielertypen wie jetzt einem Olli Baumann dann vielleicht nicht gerecht werden würde, da jetzt nur Kramaric rauszuziehen.
Absolut, wobei Olli ja schon seine Würdigung bekommen hat in Form dieses riesigen Graffitis, ne?
Ja, das stimmt. Aber das hätte sowas in der Art, irgendwas Würdigendes hätte Kramaric natürlich auch verdient. Aber sowas hat ja auch Zeit bis nach der Karriere. Erstmal ist er noch bei uns, genauso wie Olli, und schreibt ja seine Geschichte aktiv noch weiter.
Gott sei Dank. Ganz genau. Und hat sich natürlich auch in die 11 des Spieltags gespielt. Aber ja, insgesamt, was sagst du zum Spiel? Kann man sagen, okay, Kramaric hat das Ding für uns geholt? Oder würdest du eher sagen, ja, wir waren auch in Summe einfach das deutlich überlegene Team? Wie würdest du das einschätzen?
Auf jeden Fall. Also es war zeitweise schon das, was man sich nicht erwartet hat, aber das, was man sich erhofft hatte. Es war zeitweise wirklich ein Klassenunterschied. Wir haben das clever runtergespielt. Wir hatten extrem viele, auch große Chancen. Das Tor ist dann zwar erst spät gefallen. Mhm. Wir wurden quasi erst spät erlöst. Ne? St. Pauli hat es lang geschafft. Aber ich muss jetzt ja sagen, St. Pauli hat es jetzt ja nicht geschafft, Druck auf unser Tor aufzubauen, also massiven Druck. Und es war in Summe ein extrem verdienter Auswärtssieg, der eigentlich seit dem 0-1 dann nicht mehr wirklich in Gefahr war.
Ganz genau. In der ersten Halbzeit war es teilweise noch ein bisschen offen und ich glaube, es gab diese eine große Chance, wo Olli eingreifen muss. Ja. Aber du sagst es, gerade Halbzeit 2, ne? Und das ist ja oft der Gradmesser, ne? Wenn die Energie ein bisschen schwindet, wenn dann man es nicht mehr schafft, ganz und kompakt zu stehen, wer dominiert dann? Und dann hat man gesehen, okay, da waren Torchancen noch und nöcher gerade hinten raus.
Genau, es war eigentlich das Spiel, um mal ein bisschen, wir haben es ja letzte Woche nicht geschafft, noch eine Folge aufzunehmen. Es war eigentlich so ein bisschen das Spiel, was man sich gegen Köln auch erhofft hat. Ne, weil wir ja gegen Köln sogar daheim gespielt haben. Ja. Aber David, es kristallisiert sich tatsächlich wirklich was raus. Und zwar eine Auswärtsstärke von uns.
Aber brutal. Wir sind Tabellenführer, ne?
Ja, wir sind auswärts extrem stark und ich kriege die Statistik nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber wir haben schon seit Ewigkeiten, saisonübergreifend, daheim nicht mehr gefeiert.
Ja, also ganz so extrem ist es nicht, aber Es ist auf jeden Fall eine klare Tendenz da und durch das schwierige Auftaktprogramm ist es sogar aktuell so, dass wir Erster in der Auswärtstabelle sind und Letzter in der Heimtabelle. Lag natürlich auch an den Gegnern, zum Teil, aber es ist schon eklatant. Dem würde ich jetzt nicht besonders viel beimessen, außer natürlich, es geht jetzt beispielsweise am Wochenende so weiter.
Genau, aber zur Wahrheit gehört dazu, wenn ich es jetzt richtig übersehen kann, dann hatten wir dieses Jahr bis jetzt 3 Heimspiele und ja. Davon waren, wie gesagt, 2 gegen Bayer Leverkusen. Ah nee, Bayer Leverkusen war auswärts. Moment mal. Es war gegen Frankfurt und gegen Bayern München war da dabei.
Ne? Und halt Köln, das war natürlich bitter. Auch das hätte ja. man sicherlich, da hätte man sicherlich irgendwie punkten müssen.
Genau. Aber es ist grundsätzlich, kann man sagen, bis auf dieses Köln-Spiel. Das Köln-Spiel ist eigentlich in dieser Saison bis jetzt so der einzige kleine Schönheitsfleck, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten würde ich jedes Ergebnis so unterschreiben. Auch das 1:1 gegen Freiburg. In Freiburg nehme ich 1:1 so mit. Also das passt, dass wir gegen Frankfurt verloren haben, gegen Bayern verloren haben. Das ist alles in Ordnung. Der einzige kleine Schönheitsfleck ist eben, dass man auch mit dieser Spielstärke und den Großchancen, die wir gegen Köln hatten, hättest du dieses Spiel nicht verlieren müssen. Aber ich finde tatsächlich, da wo wir herkommen, wenn du an letzte Saison denkst und wir sind jetzt an Spieltag 7, dann ist das Meckern auf hohem Niveau, wenn wir sagen, dass das Köln-Spiel das einzige ist, wo wir hätten mehr rausholen können.
Absolut. Also wir sind aktuell in einer Situation, ne, würde ich sagen, wo wir jetzt ein relativ ausgeglichenes Programm hatten. Ne? Durch das Spiel gegen Köln und Pauli hatten wir jetzt sehr viele verschiedene Gegner und sind eben trotzdem noch auf Platz 8. Mit direktem Anschluss nach ganz oben, ne? Auf den Conference-League-Platz, da ist es nur die Tordifferenz, auf den Euro-League-Platz ist es nur ein Pünktchen, also wir sind da vorne mit dabei und das ist auf jeden Fall mal ja, sehr, sehr erfreulich.
Ja, was für ein Spieler würdest du denn, außer jetzt Kramaric, der sehr offensichtlich ist durch seine tolle Vorlage und durch sein Tor, aber welchen Spieler würdest du denn außer ihm jetzt noch herausheben wollen? Fällt dir da noch jemand ein?
Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt auch keine so neue Nachricht. Ich fand Abdullahu wieder super. Ja. Hat auch, glaube ich, den super Pass gemacht, war dann am Ende abseits. Aber was der in dem Alter spielt, finde ich fast schon beängstigend. Weil, ich glaube, du hast das mal gesagt, der füllt jetzt schon eine Rolle aus, die man in dem Alter üblicherweise nicht ausfüllt. Früher waren das dann immer ältere Spieler, die dann auf diese 6 zurückgerückt sind, die eigentlich mal Zehner waren oder so. Und der macht es jetzt schon auf einem krassen Niveau und ist da unser ganz, ganz wichtiger Ballverteiler. Und das eben auch mit einer sehr überzeugenden Passquote. Und auch in Zweikämpfen ist er ja nicht schlecht. Ne, das ist ja auch wieder oft so ein Ding. Ja. Auch da finde ich ihn sehr ansprechend. Also er hat alles, um ein Großer zu werden. Ob das am Ende passiert, weiß niemand. Aber ja, im Prinzip. Ja.
Aber wie du richtig sagst, er hat was in seinem Spiel, was man eigentlich jetzt so einem jungen, wilden 21-Jährigen noch nicht so zutraut.
Ja.
Und das ist quasi diese Ruhe, die er ausstrahlt. Ne, normalerweise hat man ja in dem Alter vielleicht noch irgendwie so ein bisschen Hummeln im Arsch, hat noch mehr Offensivdrang. Aber er macht jede Aktion von ihm wirkt wahnsinnig unaufgeregt. Er hat eine Ruhe am Ball. Er macht alles wahnsinnig seriös. Und muss ich mich kurz selber loben. Das war ja auch tatsächlich schon vorab der Transfer, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Weil ich gesagt habe, das ist genau der Spielertyp, den wir brauchen. Ne? Wir brauchen nicht irgendwie das oder einen klaren Sechser oder hier einen Box-to-Box-Spieler. Das hätten wir alles, sondern genau sowas brauchen wir. Das ist was wir wahnsinnig lange nicht mehr im Kader hatten. Dass er das natürlich auf dem Niveau direkt so ausfüllt, konntest du nicht wissen, ne? Weil nur weil du in Basel das kannst, heißt es noch lange nichts. Aber das ist wirklich brutal. Und auf den Spieler, auf den ich einfach noch hinaus wollte, und das ist eigentlich nur deshalb überraschend, weil er uns am Anfang nicht so auf dem Schirm war und weil er eigentlich als Backup oder vielleicht sogar hypothetisch zukünftig als Backup. Ich rede von Zufall. Das ist, ne, also klar, wir können sagen, er ist jetzt eigentlich Mitte 30, hat wahnsinnig viel Erfahrung, Premier League Erfahrung ohne Ende bei West Ham, eigentlich keine Überraschung, dass der uns so voranbringt und dass der das so gut spielt. Aber mich überrascht trotzdem. Das macht der extrem gut, der offensiv wie defensiv, fleißig, stabil, ne, nicht der schnellste mehr, aber du hast das Gefühl, so ein bisschen, ne, ich traue es mich kaum zu sagen, weil diese Parallele ist ja einfach da, aber so ein bisschen wie Pavel früher, dieses Eklige hat er auch. Und jetzt fängt er auch noch an, Vorlagen zu geben und fängt auch noch an, hier diese Wege zu gehen, die Pavel in seiner Prime gemacht hat. Also ich bin da schon echt zufrieden und ich sag dir es, wie es ist. An dieser Erfahrung, an diesem Bock auf der rechten Seite, da muss ein Marktwert hin, Marktwert her, ein Gendrey auch erstmal vorbeikommen.
Ist so. Finde ich aktuell unrealistisch, dass er das schafft, wenn Zufall so weitermacht. Geht mir ganz genauso. Ne? Also wirklich sehr, sehr stark. Ich würde sagen, Zufall ist aus meiner Beobachtung raus tatsächlich der etwas bessere Offensivspieler. Ich finde seine Flanken wirklich wahnsinnig gut.
Ja.
Ist dafür aber läuferisch etwas schwächer. Das finde ich schon, auch im Vergleich zur letzten Saison, das sind vielleicht Nuancen, aber sind wir mal ehrlich, Pavel hat ja nicht nur immer gespielt, weil dann die krassen Assists kamen, sondern eben auch, weil er so konstant war und eben, ne, die tschechische Lokomotive war. Und woher kam dieser Name? Eben von einer sehr, sehr hohen Laufleistung. In dem Bereich ist Zufall auch nicht schlecht, aber ganz auf dem Niveau ist er nicht. Trotzdem brutal, ne? Viele dachten, glaube ich, so, oh, der ist jetzt 33, seine Prime ist vorbei, der hat ja auch keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Und dass wir ihn dann bekommen als Ex-West Ham-Spieler, ist auch nicht selbstverständlich. Also viele Teams dachten sich wahrscheinlich, ach, der ist jetzt eher was für eine B-Liga in Europa, aber weit gefehlt. Also der hat definitiv Europa-League-Niveau, Wladimir Zufall.
Mit Sicherheit.
Ja. Definitiv.
Und was ich auch cool finde tatsächlich, der Gedanke, der muss einem jetzt kommen, gerade auch in der aktuellen Welt, wo alle Spieler, die irgendwann mal was auf sich gehalten haben, sonst wo in irgendwelche anderen, auf irgendwelche anderen Kontinente gehen und Fußball spielen, der Mann muss doch massiv auf Gehalt verzichtet haben.
Ja.
Ne? Nicht nur im Vergleich zu seinem West Ham-Gehalt, sondern auch zu dem Gehalt, was er vielleicht in Nahost und sowas bekommen hätte. Ne?
Absolut. Also kann man sich nur freuen. Vielleicht war es auch ein bisschen die Nähe zur Heimat Tschechien. Ich weiß es nicht. Ich kenne seine private Situation nicht gut genug. Aber schön, dass du ihn hervorhebst. Und ich möchte vielleicht ganz am Ende doch noch einen Spieler erwähnen, weil er es einfach wieder brutal stark gemacht hat und es eben auch viel mit der Erwartungshaltung zusammen hängt. Also man müsste ihm eigentlich die goldene Phönix aus der Asche Ananas verleihen. Robin Ranac macht einen sehr, sehr guten Job da als Innenverteidiger und spielt, auch wenn mir das schwerfällt zu sagen, verdient da statt Arthur Chavez. Und ich finde es krass, weil bei Ranac ist es ja anders als bei Zufall. Der hat noch nie in der großen Liga gespielt. Der hat zwar ein bisschen Conference-League-Erfahrung, ein bisschen Euro-League-Erfahrung, aber der hat in der tschechischen Liga gespielt, that's it. Und hatte am Anfang große Probleme, sich anzupassen, war wohl auch nicht ganz leicht für ihn, sich zu integrieren, hört man. Und jetzt ist es extrem wichtig, dass wir ihn haben, also richtig, richtig stark. Und ich muss auch sagen, Jonas, weißt du, wie mir das besonders aufgefallen ist? Gerade im Vergleich mit Haidari, der war nicht schlecht. Aber ich dachte schon in der 60. Minute, wechsel ihn aus. Der hatte wirklich ein paar Mal kleinere Stellungsfehler drin und ist ziemlich langsam, finde ich persönlich. Was natürlich deswegen auffällt, weil sein Stellungsspiel an diesem Tag zumindest nicht optimal war.
Ja, also Ranac, aktuell der Abwehrchef. Ja. Natürlich muss man sagen, er war ja auch teuer genug und ist jetzt auch ein Diamant, der lang genug gebraucht hat, um zu reifen. Keine Frage, aber aus dem Blickpunkt her, dass wir ihn eigentlich abgeschrieben hatten, ist es doch echt verwunderlich, dass der junge Mann sich jetzt zu einer Größe in der Bundesliga entwickelt hat, also zu einem festen Stammspieler. Ne? Und da hast du absolut recht, da ziehe ich den Hut davor, auch dass er nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat und gesagt hat, hier, ach Mist, jetzt versuche ich hier irgendwie eine Laie oder sonst irgendwas. Da spricht ja auch irgendwas, eine Stärke aus ihm. Der muss ja auch im Training immer weiter Gas gegeben haben. Ansonsten wäre ja nicht irgendwann Chris Ilzer auf ihn aufmerksam geworden und hätte ihn da in diesem einen DFB-Pokalspiel überraschend reingeschmissen. Ne? Also man muss auch irgendwas im Training bei ihm gesehen haben. Und freut mich wirklich, nicht nur natürlich für uns, dass wir unser Geld nicht verschwendet haben, sondern auch für ihn persönlich.
Erst ein Box-Champion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesús, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn wir jetzt schon bei der Innenverteidigerposition sind, ne, wir können das jetzt ja einfach mal so ein bisschen aktuelle Themen in Bezug auf dieses Spiel, was ja jetzt auch nicht so viel hergibt aufgrund der Höhe, einfach mal so ein bisschen kombinieren. Wir haben ja auch zwei Dinge in Bezug auf Innenverteidiger, die so ein bisschen mit der TSG zu tun haben. Erstens mal sei erwähnt, dass Ozan Kabak ja wieder Minuten bekommen hat nach Ewigkeiten.
Absolut, ja.
Das heißt, er wurde in der 86. Minute eingewechselt. Für einen Startelf-Einsatz wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen, gehe ich mal davon aus, noch zu früh sein. Aber der wirft langfristig auch wieder seine Aktien rein. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass der sich natürlich auch wieder so fängt, dass der auch jemand für die Startelf sein wird. Ich meine, da sind wir uns einig. Wir kennen Ozan lang genug. Und das zweite, David, wo es eigentlich so ein bisschen um deine Meinung geht. Du bist ja auch wahrscheinlich Instagram, TikTok, was auch immer, bist du über verschiedene News gestolpert. Ne? Mhm. Was sagst du eigentlich dazu, dass ab nächstem Jahr vielleicht David Alaba bei uns in der Innenverteidigung spielt?
Also unser Bruder hat mich schon darauf angesprochen und ich verstehe das alles nicht so genau, muss ich sagen. Also vielleicht bin ich da jetzt auch irgendwie der Internet-Opa, aber also mir kommt das irgendwie vor wie ein Witz.
Also grundsätzlich ist es ja mal so, um dich abzuholen, ne? Alaba ist ja auch schon in einem fortgeschrittenen Alter. Alaba hat extreme Verletzungsprobleme gehabt in den letzten Jahren, wird sich bei Real Madrid nicht mehr etablieren, zu 99,9%, und sein Vertrag läuft aus. So, soweit so gut. Soweit so gut heißt aber, das heißt ja noch lange nicht, dass er zu uns kommen sollte. Und jetzt haben wir diese Verbindung, dass er natürlich früher mal, vor Ewigkeiten, ich glaube, da hat er auch Bayern schon gehört, war er ja ausgeliehen an uns. Und da hat diese junge David Alaba-Karriere eigentlich als Linksverteidiger so ein bisschen 2011. Formen angenommen. Mhm. Genau. So. Und viel mehr Verbindungen sehe ich bis dato eigentlich nicht. Und jetzt fangen auf einmal an, unterschiedliche Medien, auch österreichische, darüber zu schreiben, dass das ein heißer Kandidat für uns wäre. Also sind wir dann wirklich komplett im Karrieremodus angekommen?
Also wenn das passiert, weiß ich nicht. Also dann verstehe ich den Fußball langsam wirklich nicht mehr. Und laut Quellen, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen rumgegoogelt, weil ich spannend fand, verdient so ein Alaba um die 20 Millionen.
Ja, mit Sicherheit.
Und ich glaube, wir wissen, wie die Gehaltsstruktur bei der TSG ist. Wir können davon vielleicht ein Neuntel bezahlen. Achtel vielleicht. Also, und alleine das zeigt schon, wie wahnsinnig das ist, auch wenn du natürlich recht hast. Es gibt einigermaßen seriöse Medien, die davon schreiben, die davon sprechen. Aber lass uns noch mal kurz die Perspektive wechseln. Wenn der wirklich so verletzungsanfällig ist, was haben wir dann davon, außer Trikotverkäufe?
Und Trikotverkäufe, die haben wir ja schon woanders.
Dudums, Grüße gehen raus.
Ja. Also Trikotverkäufe, die haben wir schon woanders. Ich war vor kurzem, nur eine Anekdote, ich war vor kurzem, vor ein paar Wochen in Heidelberg, in der Stadt. Mhm. Und da gibt es ja, so am Ende dieser Altstadt gibt es so einen Platz, wo auch so verschiedene Parkhäuser sind, ne? Keine Ahnung, jetzt erkennst du die wahrscheinlich besser aus.
Karlsplatz, ja, mal da wahrscheinlich.
Sowas, genau. Und da gibt es so ein kleines Infozentrum, so sah es aus, wo auch so das TSG-Zeichen ist und so von den Rhein-Neckar-Löwen und sowas. Keine Ahnung, vielleicht kann man da Tickets kaufen. Ich habe es nicht genau gesehen. Ne? Mhm, Kennt vielleicht der ein oder andere. Und da war dann tatsächlich ein einziges Trikot vom Fußballverein, also von der TSG Hoffenheim, auch ausgestellt. Ein einziges, ne? Also um so ein bisschen zu zeigen, was in der Region alles für Top-Profi-Mannschaften sind. Und dann war tatsächlich das Trikot von Jindawi da ausgehängt.
Ja, das ist verrückt.
Das ist verrückt, oder? Du hättest jeden nehmen können. Du hättest Kramaric, du hättest wirklich jeden nehmen können. Aber es wird sich entschieden, da Jindawi zu nehmen. Und das ist ja schon einfach, ich stelle es einfach jetzt mal als lustig hin.
Ja, ich glaube auch, dass es marktwirtschaftlich nicht so richtig Sinn macht, weil natürlich sind die Kramaric-Trikotverkäufe gerade in Summe höher, aber es ist auf jeden Fall Witzig, das stimmt auf jeden Fall. Und trotzdem, ne, habe ich auch in dem Zusammenhang, letzte Woche war es, glaube ich, gedacht, in welcher Parallelwelt sind wir denn jetzt abgerutscht? Jindawi hat mehrfach, Jonas, mehrfach mit der ersten Mannschaft trainiert, was, sorry, überhaupt keinen Sinn ergibt. In keiner Welt ergibt das Sinn.
Da war ja ein Testspiel da auch mit Kaiserslautern, wo er
Minuten
bekommen hat.
Ja, aber einfach mal die Logik. Wir wissen, wie Al-Jindawi ist. Der ist quasi der Opa im Team. Und der bekommt dann die Trainingszeit mit der ersten Mannschaft, statt dass du da einen Jungen nimmst. Und wir haben ja eine sehr talentierte U23. Da sind teilweise U19 deutsche Meister mit dabei. Und dann ziehst du da den 28-jährigen Jindawi hoch. Das finde ich ein bisschen kurios.
Obwohl er natürlich nicht der Einzige war, der hochgezogen wurde. Es wurden ganz, 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 ganz viele hochgezogen
für das dieses Testspiel. Das ist natürlich ein Teil der Wahrheit, auf jeden Fall. Allerdings auch nicht alle. Ist natürlich ein bisschen lustig. Lass es uns doch einfach mal positiv interpretieren. Vielleicht ist er zumindest gut genug als Sparringspartner und gut genug für so ein Testspiel, was ja schon mal eine gute Nachricht ist. Und sagen wir mal so, seine Einsatzzeiten nehmen ja tendenziell in der dritten Liga eher zu als ab oder sind zumindest auf einem konstanten Niveau bei 20 plus Minuten.
Und ich muss dir wirklich sagen, jetzt wo so ein bisschen so dieses erste, ja, dieses erste Hau drauf so ein bisschen abgenommen hat, jeder weiß jetzt mittlerweile, er ist wieder in Deutschland, er spielt bei der TSG, ja, ist ein Marketing-Move eigentlich ursprünglich gewesen, bla bla bla. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Ne? Ich finde es eigentlich ganz lustig, den Content, den die TSG dann mit ihm dreht. Er ist ja, wie du auch schon mal gesagt hast, der ist ja auch einfach ein sympathischer junger Typ, der niemandem wehtut. Er bekommt seine Minuten. Auf sportlicher Ebene läuft es auch bei der zweiten Mannschaft. Es ist Win, Win, Win aktuell. Und why not?
Ja, also tut mir auch überhaupt nicht weh. Auch das fand ich im Wesentlichen einfach lustig oder kurios. Und wollte ich deswegen mal einstreuen, aber irgendwie freut es mich natürlich auch für ihn, weil was man schon erkennt ist, er hat diese ganze Fußballsache überhaupt nicht nötig. Der ist auch so Millionär, aber er will halt unbedingt diese Fußballsache vorantreiben und das ist ja irgendwie auf eine wirklich sympathische Art und Weise auch rührend irgendwo.
Ja, also nochmal, weil ich ja ursprünglich darauf gekommen bin.
Ach so.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkam, aber Alaba. Das heißt, wie viele Realismuspunkte von einem Fußball bis 10 Fußbälle bekommt dieses Gerücht von dir?
Ein Fußball heißt absoluter
Quatsch,
ein halber
never
Fußball.
Ever. Und 10 bedeutet, der ist morgen bei uns. Was sagst du?
Ein halber Fußball.
Ein halber?
Ein halber.
Ich finde es völlig. Das heißt, also weniger unsinnig. Als never ever.
Ja, da finde ich es wahrscheinlicher, dass irgendwann wieder Nagelsmann bei uns rumrennt. Wirklich.
Okay.
Was auch brutalst unwahrscheinlich ist, offensichtlich, ne?
Ja.
Aber ich stemme mich jetzt nicht dagegen, aber ich verfolge ihn nicht so genau, aber wenn das mit der Verletzungshistorie wirklich so ist, dann sollten wir da sehr vorsichtig sein.
Okay.
Das hat in der Vergangenheit schon bei einigen Clubs nicht so doll geklappt und viel Gehalt werden die trotzdem schlucken. Ich habe mich zum Beispiel auch total gefreut, dass Christian Eriksen jetzt Bundesliga spielt, finde ich echt eine wahnsinnige Neuigkeit, aber ob das jetzt aus Wolfsburger Sicht schlau war, weiß ich nicht. Weil der wird auf Gehalt verzichtet haben, wird trotzdem sehr viel Gehalt bekommen. Ja. Und bisher kann er dem Spiel halt so gar nicht seinen Stempel aufdrücken. Und es läuft ja auch maximal beschissen bei den Wölfen. Aber warten wir es ab. Ich wünsche mir natürlich, dass seine Klasse nochmal aufblitzt.
Genau, okay. Das heißt, dadurch, dass du dir so massiv sicher bist, lässt du dich ja jetzt hier auch auf folgende Wette ein. Das heißt, wenn Alaba bei uns spielen sollte, und zwar richtig, er wechselt zu uns, dann schickst du mir an dem Tag, wo er zu uns wechselt, schickst du mir zu mir nach Hause ein Trikot von ihm zu und wir legen noch zusammen und verlosen auch noch ein Alaba-Trikot an einen unserer Zuhörer.
Ja, okay, machen wir.
Top, machen wir. Also ab jetzt Daumen drücken, dass David Alaba künftig bei der TSG Hoffenheim spielt. Wäre schon maximal wild.
Ja, komplett verrückt. Komplett verrückt. So, Jonas, schauen wir gegen Ende der Folge nochmal ein bisschen auf die Tabelle, ein bisschen in die Zukunft. Wir haben uns jetzt ja auf Platz 8 verbessert, ne, mit direktem Anschluss, wie gesagt, nach oben. Und das kann sich auch noch weiter verbessern, denn wir spielen gegen Heidenheim, bei denen es nicht so gut läuft. 4 Punkte aus 7 Spielen, was, glaube ich, die wenigsten überrascht. Aber die kommen, glaube ich, zu keinem so schlechten Zeitpunkt jetzt zu uns. Und ja, was ist Heidenheim für ein Team? Was würde ich dazu sagen? Ich habe mal ein bisschen mehr so Daten, Zahlen und Fakten angeguckt und bin zumindest darauf gestoßen, dass sie aktuell große Probleme haben, überhaupt Tore zu erzielen. 6 Tore nur in 7 Bundesligaspielen, das ist der Liga schlechteste Wert. Liegt auch ein bisschen daran, dass sie schlecht sind im Torchancen verwerten. Sie sind in dem Bereich ebenfalls das schlechteste bzw. zweitschlechteste Team. Und sie lassen ziemlich viele Torchancen zu. 15,6 Expected Goals Against bei 7 Spielen. Das sind insgesamt natürlich gute Vorzeichen für uns, aber Heidenheim musste natürlich auch viele Spieler gehen lassen, die ja sehr, sehr wichtig waren. Deswegen ist das, glaube ich, eine normale Entwicklung und es ist eigentlich fast sogar stark mit dem Kader, schon 4 Punkte nach 7 Spielen zu haben.
Genau, also Heidenheim hat es ja in den letzten Jahren auch zeitweise ziemlich gut gemacht, muss man ja wirklich sagen.
Total.
Und dieses Jahr wirkt es jetzt schon so, dass unter dem Trainer Frank Schmidt, dass er wahrscheinlich auch nicht mehr viel rausholen kann. Der Kader ist einfach von den Namen her nicht mehr vergleichbar mit dem, was er vielleicht die letzten Jahre noch war.
Naja, die Namen sind ganz gut, ne? Arjen Ibrahimovic zum Beispiel.
Ja, die Namen sind top, ne? Wenn es halt Zlatan wäre.
Ja.
Ja. Aber es wirkt schon so, als ob das ein Team ist, was auf jeden Fall bis zum Ende im Abstiegskampf bleibt. Deswegen muss ich schon sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt gegen Heidenheim spielen, um eben auf dieses starke St. Pauli-Spiel direkt einen draufsetzen zu können. Das wäre schon verdammt, verdammt wichtig, auch fürs Selbstvertrauen, wenn wir da mal einen Heimsieg holen und vor allem 6 Punkte in Folge holen.
Aber gibt es denn überhaupt Mannschaften, Jonas, die du schwächer siehst? Gladbach ist natürlich gerade total schlecht in Form. Pauli hat auch keinen so starken Kader. Bei Wolfsburg läuft auch gar nichts zusammen. Wo siehst du denn Heidenheim? Können die noch 17. oder sogar 16. werden?
Ja, schon. Also ich halte tatsächlich, ich glaube, Gladbach wird es da irgendwann noch rausschaffen. Das ist jetzt einfach, das ist jedes Jahr so, dass es 1-2 Teams gibt, die einfach massiv unterperformen. Das wird Gladbach dieses Jahr sein. Ich glaube nicht, dass Gladbach am Ende absteigen wird. Ich glaube tatsächlich, dass Augsburg, auch unter Trainer Sandro Wagner, jetzt nicht den Megakader hat. Dieses Jahr St. Pauli natürlich ganz, ganz klar, Heidenheim und ich halte auch Bremen tatsächlich für, ist natürlich schwierig zu sagen, wie jetzt Boniface sich das da, wie sich das dann auch entwickelt, weil der hat schon die Qualität, aus Bremen was anderes zu machen, aber ich halte den Bremer Kader jetzt auch nicht wirklich für wahnsinnig konkurrenzfähig. Aber Abstiegskampf glaube ich jetzt bei Bremen und bei Hamburg jetzt auch beispielsweise nicht, da glaube ich schon, dann wird es eher auf sowas wie jetzt Heidenheim, St. Pauli, vielleicht Augsburg sowas rauslaufen.
Ja, okay. Aber ich glaube, dass man insgesamt schon sagen muss, dass das jetzt, wenn man sich die gesamte Situation anguckt, schon ein Pflichtsieg ist. Gerade weil wir wieder gut in Form sind, weil wir das jetzt auch spielerisch gezeigt haben und weil Heidenheim ja schon so ein kleines bisschen im Rücken zur Wand steht und es auch, ja, schauen wir uns einfach mal den Kader an, ne? Das ist auf vielen, vielen Positionen einfach, fast schon typisch zweite Liga bis zu einem gewissen Grad. Jetzt auch gerade Sturm und Mittelfeld. Ich würde sagen, dass da auch der Verlust von Leo Sienza nochmal richtig reingehauen hat. Und das konnte man halt auch gar nicht auffangen.
Ja, mich hat es gerade interessiert. Ich habe es gerade nur parallel recherchiert, ob Heidenheim tatsächlich auch das Team ist mit dem niedrigsten Gesamtmarktwert. Und was würdest du sagen spontan, David?
Ich denke ja.
Und zwar mit Abstand
tatsächlich. Mit Abstand, echt?
Ja, okay. Also sie haben einen Gesamtmarktwert von 56,8 Millionen, was echt, also müsste ich jetzt noch gegenchecken, aber ich würde sagen, das hat Zeit, also das, da gab es schon gute mal. Zweitligisten, die auf dem Niveau waren wahrscheinlich.
Und was haben
wir? Dann ist St. Pauli ist einigermaßen nah dran mit 64, aber dann kommt ein riesen Gap, ne? Auf Köln mit 106, Hamburg mit 106 und dann schon Union Berlin mit 124. Also St. Pauli und Heidenheim sind schon im Wettbüro mit Abstand die Favoriten auf den direkten Abstieg.
Man kann es eigentlich ganz platt sagen, wir stehen genau in der Mitte und haben einen dreimal so hohen Marktwert wie Heidenheim. 172 Millionen.
Genau, also es ist eigentlich schwer tatsächlich, wenn du berücksichtigst unsere aktuelle Form, die Heidenheimer Form, das Potenzial der Heidenheimer. Es ist eigentlich quasi wahnsinnig schwer, nicht von einem Pflichtsieg zu sprechen. Alles andere als ein Dreier wäre an diesem Wochenende eine wahnsinnige Enttäuschung. Das muss man einfach so festhalten.
Dann lass uns zum Abschluss doch noch kurz ein, zwei Minuten über uns reden, weil ich frage mich jetzt zum Beispiel, wie zementiert ist beispielsweise unsere Startelf? Also ich würde sagen, wir haben da schon sowas wie unsere Top-Elf gesehen. Letztes Wochenende, die Frage ist jetzt, bleibt es so zementiert? Ich komme auch deswegen drauf, weil Grischer Prömel vorsichtige Ansprüche angemeldet hat, mehr zu spielen beispielsweise. Und weil ja auch ein Arthur Chavez eigentlich einen sehr guten Job gemacht hat und ein Haidari ich jetzt persönlich so ein bisschen wackelig fand. Das ist natürlich wieder das Rechts-Links-Fußproblem, aber und dann haben wir natürlich immer noch, ne, nicht zu vergessen, Damar. Also wie zementiert ist aus deiner Sicht die Startelf? Siehst du da in den nächsten ein, zwei Spielen noch größere Rotationen oder sagst du, okay, man muss jetzt erstmal dabei bleiben?
Tatsächlich sehe ich die letzten Wochen eigentlich nicht so viel Rotation. Das Einzige, was ja mal so ein bisschen passiert ist, Lemperle war mal verletzt oder du hattest dann auch gegen Köln, du darfst nicht vergessen, das ist schon ein bisschen her, aber gegen Köln stand Kramaric auch nicht in der Startelf, sondern Damar. Mhm. Ne? Dann hat Damar kein gutes Spiel gemacht gegen Köln und direkt jetzt halt Kramaric mit einem Topspiel. Das heißt, da wird keine Rotation reinkommen. Und auch bei Prömel, ich verstehe, dass er mehr spielen will, aber Stand jetzt reichen seine Leistungen einfach dafür, dass er Einwechselkandidat Nummer 1 ist. Also er kriegt seine Spielzeit, er bekommt seine 30, 20 Minuten, aber für mehr reicht es momentan nicht. Weil in der Bundesliga, du brauchst auch einfach Raketen, die du einwechseln kannst auf dem Niveau. Aber Abdullahi und Burcha, die haben sich mittlerweile so etabliert, die werden weiterhin genau diese Doppel-6 bilden. Und auch Haidari wird nach diesem Spiel nicht gebencht werden. Das dafür war es. Man hat in Ansätzen gesehen, dass es ein bisschen wackeliger war als jetzt bei einem Ranac, aber es war ja nicht schlecht. Ne, dafür hat St. Pauli ja gar nicht genug auf den Platz gebracht, um das da zu entlarven. Deswegen, wir gehen hundertprozentig mit der gleichen Aufstellung rein. Es sei denn, es wird irgendjemand krank.
Ja, wenn du mir jetzt mich jetzt zwingen würdest, mich heute zu entscheiden, würde ich es genauso sagen, würde ich es genauso machen. Es spricht fast nichts dagegen. Natürlich wichtig, trotzdem die anderen bei Laune zu halten, gerade auch durch entsprechende Einwechslungen. Das macht ja Ilze auch größtenteils. Trotzdem natürlich krass zu sehen, Jonas, dass Arthur Chavez, Damar und Tohumshu sich 90 Minuten den Hintern Platz saßen.
Ja, hat aber auch schon andere getroffen in dieser Saison. Ne? Damar hat auch schon sich den Hintern Platz gesetzt. Also passiert gefühlt jedem Mal dieses Jahr. Spricht auch immer dafür, dass es in der Mannschaft läuft. Wenn Spieler, wo du eigentlich mehr in ihnen siehst, durchsitzen, dann heißt es, irgendwas funktioniert in der aktuellen Elf.
Absolut, aber was ja schon, nehmen wir mal einen Härtefall, ne, Jonas. Mörstedt hat über 15 Minuten bekommen mit Nachspielzeit, Tohumshu und Damar gar keine Zeit. Und das ist ja zum Beispiel schon interessant, die zwei werden sich sicher geärgert haben.
Ja. Obwohl man da sagen muss, ne, also ein Tohumshu, der hat in den letzten Wochen auch einiges an Spielzeit bekommen. Da war jetzt halt ein Prömel schon drin. Und der Rest, der eigentlich kam, waren dann eigentlich nahezu nur Offensivspieler, ne? Deswegen, würde ich sagen, das kriegt er verkraftet.
Ja, natürlich. Also, ich muss sagen, auf jeden Fall positives Zwischenfazit. Das Team rund um Christian Ilzer scheint da auf einem guten Weg zu sein und ja, wir werden wahrscheinlich noch etwas freudiger nächste Woche klingen, wenn es noch einen weiteren Dreier gibt.
Ja, hoffen wir mal das Beste. Abschließend, David, eine Frage noch, weil ich es auch noch auf dem Zettel hatte, um das Ganze abzuhaken. Was hältst du eigentlich davon, dass man direkt eine große Schlagzeile drum macht, nur weil Aslani gesagt hat, er will irgendwann mal für den FC Barcelona spielen? Dann kommen direkt die Gerüchte, Barcelona beobachtet ihn auch und ist interessiert. Was hältst du davon?
Verständlich, aber lächerlich, würde ich sagen. Ja.
Ich tendiere sehr stark dazu, was schon viele so Haudegen früher als Trainer oder Manager immer gesagt haben, wenn junge Spieler zu früh gehypt wurden. Lass doch den Jungen einfach mal Fußball spielen. Also sorry, der hat jetzt ein bisschen zweite Liga zerschossen, spielt jetzt seit 7, 8 Spielen mal Bundesliga und zerschießt auch nicht die Liga, er macht's gut. Aber er ist jetzt kein Wunderkind, bei aller Liebe nicht. nur die Ruhe. Lass ihn doch mal ein, zwei Saisons auf unserem Niveau spielen und dann kann man immer noch weiter gucken. Weil Barcelona, also direkt nach 7, 8 Bundesligaspielen, direkt ins oberste Regal, also ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten.
Absolut. Und es wird natürlich auch teilweise aus irgendwie Quatsch dann eine Schlagzeile produziert. Auch gestern Dennis Bayer von Sky hat geschrieben, Sommerabgang von Touré möglich. Jonas, weißt du, was diese Meldung bedeutet? Nichts.
Jo. Ne?
Es ist auch möglich, dass ich der nächste Bundeskanzler wäre. Also möglich ist es. Also verstehst du, auf diesem Niveau bewegen wir uns da gerade. Und ja, natürlich ist es auch nicht, ist es nicht nur bei 1% die Wahrscheinlichkeit. Das ist mir schon klar. Aber es hängt von total vielen Faktoren ab und wir haben halt Oktober. Und angeblich könnte es zu einem neuen Rekordabgang kommen, über 44 Millionen. Aber auch das ist total quatschig. Darüber wird man sich heute noch keine Gedanken machen. Natürlich hat man es auf dem Schirm, dass solche Spieler vielleicht relativ schnell nach oben wollen. Aber ganz entspannt, der ist 19 und der hat noch 4 Jahre Vertrag bis 29.
Genau, und dass diese Summe von 44 Millionen irgendwann, das ist ja dieser Jolinton-Transfer, dass das irgendwann geknackt wird, ist ja allein aufgrund des Marktes logisch, ne? Weil die Spieler Preise immer steigen, mehr werden. Genau, also deswegen nur die Ruhe. Jetzt bringen wir erstmal die Saison zu Ende, freuen uns einfach darauf, dass es uns scheinbar eine ruhige Saison erwartet. Alles andere behalten wir mal die Ruhe. Ruhige Saison ist das A und O. Alles andere ist Zusatz und genau mit diesem Anspruch gucken wir jetzt das Heidenheim-Spiel und hören uns nächste Woche wieder.
Danke euch fürs Zuhören, danke dir Jonas. Ciao, ciao.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.